Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 19. Dezember. Heute beschäftigt uns die Kritik an den Gender Studies.
Man hat von der Geschlechterforschung auch schon gesagt, sie sei eine Verunsicherungswissenschaft. Und ich denke schon, dass es deswegen nicht verwunderlich ist, dass die Gender Studies eben medial und politisch vermehrt auf Widerstand stoßen.
Was verunsichert, wird kritisiert. Dagegen kämpft die Genderforschung mit Aufklärung. Dann blicken wir nach Galle.
Die Migranten sind auch immer wieder Opfer von Übergriffen durch die französischen Einsatztruppen. Dazu kommt aber auch, dass die Polizei den Migranten oftmals ihre Schlafsäcke oder ihre Decken wegnehmen und dies dazu führt, dass dann die Flüchtlinge und Migranten Befrierungen davontragen.
Der Dschungel von Calais ist längst geräumt und doch müssen immer noch hunderte MigrantInnen ohne Obdach und Nahrung in der französischen Hafenstadt Galle leben. Und zum Schluss blicken wir noch nach Jemen.
Es fehlt an medizinischen Fachkräften, es fehlt an humanitären Akteuren, an anderen Organisationen, die die Lücke füllen könnten, der Schäden, die der Krieg am Gesundheitswesen angerichtet hat.
Zusätzlich zur Cholera-Epidemie bedroht nun auch die lebensgefährliche Diphtherie die Bevölkerung im kriegsversehrten Jemen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die rechtspopulistische FPÖ träumt von einem Großösterreich. In den Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP hat sie den Doppelpass für die deutschsprachigen SüdtirolerInnen durchgesetzt. Das deutschsprachige Südtirol wurde nach dem Ersten Weltkrieg Italien zugesprochen. Seither träumen Österreichs NationalistInnen von einem wiedervereinten Tirol. Laut Medienberichten ist von diesem Tabubruch kaum Gutes zu erwarten. Kritik von EU, UNO und Italien ist vorprogrammiert. Die Jerusalem-Resolution in den Vereinten Nationen UNO ist gescheitert. In der Resolution wurden die USA aufgefordert, ihren Entscheid zurückzunehmen, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Die Entscheidung sei rechtlich sowieso wirkungslos und verschärfe die Lage im Nahen Osten. Den Entwurf eingebracht hatte Ägypten. Gemäß Medienberichten stimmten sämtliche 14 ständigen und nichtständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates für die Resolution, doch haben die USA wie erwartet ihr Veto eingelegt. Mindestens 65 Medienschaffende wurden dieses Jahr getötet. Fast die Hälfte davon berichtete nicht aus Krisen- und Kriegsregionen, sondern sie berichteten über Korruption oder das organisierte Verbrechen in eigentlich grundsätzlich sicheren Ländern wie den Philippinen. Das zeigt die heute veröffentlichte Jahresbilanz der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. 10 Opfer waren Frauen, das sind doppelt so viele wie noch im Vorjahr. Die weltweit gefährlichsten Länder für Medienschaffende sind Syrien, Afghanistan, aber auch Mexiko. Über 300 Medienschaffende weltweit sitzen derzeit in Haft. Um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, wirbt ROG intensiv für die Einsetzung eines Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen UNO für den Schutz von JournalistInnen. Der Kanton Bern will weniger gesetzlich verordnete Ruhe an Feiertagen. An hohen christlichen Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten will sie künftig alles erlauben, was auch an gewöhnlichen Sonntagen oder Feiertagen wie Neujahr möglich ist. Der Regierungsrat begründet die Liberalisierung laut Mitteilung mit dem gesellschaftlichen Wandel. Mit der neuen Regelung können die Gemeinden nun selbst entscheiden, was sie an diesen Tagen bewilligen und was nicht. Damit noch zum Wetter. Morgen Mittwoch gibt's wieder Schnee. Am Donnerstag sollte es trocken bleiben mit vereinzelt Sonnenstrahlen bei 4 Grad.
Rabe Info.
Geschlechterforschung ist keine Wissenschaft, weil es gibt sowieso nur Mann und Frau. Das ist biologisch bestimmt. Solche Angriffe auf die Geschlechterforschung gab es in letzter Zeit viele, vor allem in Deutschland, aber auch in der Schweiz. Es brauche die Geschlechterforschung nicht, so die Kritik, oder die Forschung lasse sich vom politischen Feminismus instrumentalisieren. Dagegen wollten verschiedene wissenschaftliche Institute ein Zeichen setzen und riefen gestern zum Aktionstag auf. Unter dem Hashtag For Gender Studies berichteten verschiedenste WissenschaftlerInnen über ihre Forschungen. Auch in der Schweiz beteiligten sich einige wenige Institute, unter ihnen das Interdisziplinäre Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bern IZFG. Ich fragte Genderforscherin Alessandra Wittmer vom IZFG, warum.
Also von unserer Seite her wollten wir mit dieser Beteiligung am Wissenschaftstag die akademische und eben auch die gesellschaftliche Relevanz der Geschlechterforschung aufzeigen, öffentlich sichtbar machen, woran wir eigentlich konkret arbeiten.
Vielleicht kurz, warum braucht es die Gender Studies heute?
Die Gender Studies braucht es aus ganz vielen Gründen. Was sehr wichtig ist bei der interdisziplinären Geschlechterforschung, ist eben, dass sie sehr viele Themen beforscht, die gesellschaftlich relevant sind. Also jetzt zum Beispiel bei uns an unserem Zentrum arbeiten Juristinnen, Historikerinnen, Sportwissenschaftlerinnen, Soziologinnen. Die Geschlechterforschung ist eine sehr interdisziplinäre Wissenschaft, die aber eben diese Perspektive auf die Kategorie Geschlecht stark machen möchte und die dann eben aber auch diese Ergebnisse, die sie selbst hervorbringt, in andere Disziplinen einfließen lassen kann.
In Deutschland gab es zahlreiche Angriffe in letzter Zeit. Eben einmal werden sie als unwissenschaftlich, als verlängerter Arm des Feminismus diffamiert. Dann wieder wird ihnen vorgeworfen, sie würden sich zu wenig engagieren im politischen Geschlechterkampf. Woher kommen diese Angriffe?
Diese Angriffe haben sicher unterschiedliche Gründe. Ganz allgemein kann man natürlich sagen, dass in den Gender Studies Themen verhandelt werden, die uns alle sehr nahe gehen. Wir haben alle eigentlich eine eigene Vorstellung davon, was Geschlecht ist oder wie wir Geschlecht leben. Dass es jetzt aber eben eine Disziplin gibt, die diese persönlichen Einstellungen effektiv mit wissenschaftlicher Theorie und Analyse und auch Kritik konfrontiert. Das geht, denke ich, an uns nicht spurlos vorbei. Man hat von der Geschlechterforschung auch schon gesagt, sie sei eine Verunsicherungswissenschaft. Und ich denke schon, dass es deswegen nicht verwunderlich ist, dass die Gender Studies eben medial und politisch vermehrt auf Widerstand stoßen.
Geschlechterforscherin Paula Irene Villa von der Universität München meinte im Tagesspiegel, die Angriffe auf die Gender Studies in Deutschland kämen vor allem von rechts. Sie seien Teil eines allgemeinen Anti-Intellektualismus, eines Elitenbashings, einer Verunglimpflichung der Wissenschaft allgemein. Was meinen Sie dazu?
Also grundsätzlich ist es sicher so, dass die Kritik an den Gender Studies auch eine Kritik oder eine Verunsicherung an der Wissenschaft im Allgemeinen aufzeigt.
Unter dem Hashtag For Gender Studies tweeteten die Leute zahlreiche spannende Artikel zur Thematik. Man findet aber auch natürlich sehr viele Tweets unter diesem Hashtag, die die Gender Studies einmal mehr frontal angreifen. Das ist beispielsweise zu lesen, wer ernsthaft daran glaubt, dass man zur Frau oder zum Mann erzogen wird, hatte nie eigene Kinder. Oder eben, es gibt nur Mann und Frau und darum ist Gender Studies keine Wissenschaft. Was entgegnen Sie solcher Kritik?
Es sind mittlerweile wirklich zahlreiche Forschungen erschienen, die eben Geschlecht auch als soziale Kategorie aufzeigen oder die eben zeigen, dass zum Beispiel eben in der Erziehung sehr wohl eben Normen einwirken. Jetzt in Bezug eben auf diese Kritik kann man vielleicht auch sagen, als der Hashtag lanciert wurde, hagelte es eigentlich schon sehr viel Kritik, bevor die Forschenden überhaupt zu Wort gekommen sind. Also an diesen Beiträgen sieht man dann eben auch, dass eigentlich die Meinungen der Gegnerinnen und Gegner schon längst gemacht worden sind. Ich denke, jetzt unter diesem Hashtag wird sich zeigen, ob es wirklich noch einen konstruktiven Dialog zwischen Forschung und der kritischen Öffentlichkeit geben kann, oder weil der anscheinend immer weniger gesucht wird.
Alessandra Wittmer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung an der Universität Bern. Bevor wir nach Calais und auf den Jemen schauen, gibt's hier zuerst noch Mi Cuerpo von Mare Advertencia Lirica aus Mexiko.
Hey, ser mujer es una bendición. O al menos eso fue lo que nos contaron. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Estás muy lejos de saber lo que significa ser el dolor y la fuerza de una mujer. Así que no pretendas que me comprendes. Si jamás has sangrado, no me mientas que lo entiendes. Es entre dientes tu inclusión y tu equidad. Es solo un lindo discurso y ya sé hasta qué dirás. La importancia de la mujer para la sociedad. Pero de nueva cuenta solo en palabras quedará. Hacia el pasado y han sido muchas las muertas por abortos clandestinos y a pesar de las protestas. Es grande tu ego y más grande tu ignorancia. Tu herramienta contra mí es la violencia. Ya basta de eso, ya basta de esa farsa. Así seré yo a quien reprimas de nueva cuenta. Tú solo niegas que existe un problema real, porque es más fácil ocultar y callar. Por un aborto legal y gratuito, porque no se criminalicen nuestros actos. Mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Voy decidida a no dejarme de tus leyes. Reprimes mi derecho y legalizas mi muerte. De cuando acá tú sabes lo que me conviene. Y de cuando acá a decidir por mi derecho tienes. Derecho a la vida, sí, pero una vida digna. Dime si es digno cuando controlas y me humillas. Como siempre todo es cuestión de perspectiva. Pero ¿de quién? Claro, no de la mía. No quiero más condescendencia de burócratas. Es mi derecho, no estoy pidiendo limosna. Debe ser también una garantía individual. Quiero despenalización, quiero reformas. Mi paciencia se agota y el mar casi se seca. Pues llevo siglos esperando tu respuesta ante un sistema patriarcal que poco se presta. Pero entiende, somos mujeres, la decisión es nuestra.
Rabe Info. Der sogenannte Dschungel von Calais ist längst aus den Medien verschwunden. Das Problem aber ist offensichtlich überhaupt nicht gelöst. Weit über 100 MigrantInnen leben oder besser überleben immer noch auf den Straßen der nordfranzösischen Hafenstadt Calais, gestrandet auf ihrem Weg nach Großbritannien. Um einen neuen Dschungel zu vermeiden, schreckt die französische Polizei auch nicht davor zurück, ihr Hab und Gut, Zelte, Schlafsäcke oder Handys zu zerstören. Das zeigt ein gestern veröffentlichter Bericht der Organisation Human Rights Watch. Ich fragte den Presseverantwortlichen Wolfgang Büttner, was das für Migrantinnen seien, die sich auf den Straßen von Calais durchschlagen müssen.
In Calais sind es vor allen Dingen junge Männer, viele Minderjährige darunter, die aus Afghanistan, aus Eritrea und Äthiopien kommen und die eben immer noch in Calais sind und dort nach Großbritannien wollen. Und diese Leute leben dort auf den Straßen, teilweise auch dann im Wald nachts und leiden auch jetzt unter den niedrigen Temperaturen und unter dem Wintereinbruch.
Offenbar sind sie laut dem Bericht nicht nur ohne Obdach und Nahrung, sondern müssen sich zusätzlich auch von der französischen Polizei fürchten. Was konnten Sie dort in Erfahrung bringen?
Das ist richtig. Die Migranten sind auch immer wieder Opfer von Übergriffen durch die französischen Einsatztruppen. Dazu kommt aber auch, dass die Polizei den Migranten oftmals ihre Schlafsäcke oder ihre Decken wegnehmen und dies dazu führt, dass dann die Flüchtlinge und Migranten Erfrierungen davontragen.
Dass in Calais sehr viele MigrantInnen stranden, ist ja kein neues Phänomen. Schon im Oktober 2016 räumte die französische Polizei den sogenannten Dschungel, eine Zeltstadt, die hunderte MigrantInnen selber aufgebaut hatten. Diese Räumung war sehr umstritten, weil sie eben die Menschen vertrieb, ohne ihnen eine Alternative zu geben. Die französische Regierung hatte aber damals angekündigt, den Menschen eine alternative Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Gibt es denn solche alternativen Unterkünfte?
Ja, das gab es schon. Also es wurden ja viele Migranten dann verteilt und in verschiedene französische Städte auch gebracht. Einige wenige Minderjährige wurden auch von Großbritannien aufgenommen. Allerdings bleiben eben immer noch einige Hunderte in Calais und auch in der Nähe von Dünkirchen. Und um die muss sich der französische Staat auch weiter kümmern und kann nicht einfach damit Polizeigewalt vorgehen. Das ist also ganz wichtig, dass das das Innenministerium auch anerkennt und auch seine eigenen Empfehlungen, die es schon durch eine Untersuchungskommission ausgesprochen hat, auch dann umsetzt, damit es zu einer besseren Lage der Migranten kommt.
Was sind das für Empfehlungen?
Die Empfehlungen sind einerseits, dass die Arbeit der Polizei transparenter wird. Und dazu kommt auch, dass es wichtig ist, dass der Zugang zu Wasser, zu Nahrungsmitteln ausreichend ist. Das ist auch von der Menschenrechtskommission in Frankreich gefordert worden. Und auch der Ombudsmann in Frankreich hat dies ganz klar ausgesprochen.
Wie haben jetzt die französischen Behörden auf ihren jüngsten Bericht reagiert?
Ja, bis jetzt haben wir noch keine klare Reaktion von den französischen Behörden, aber es ist wichtig, hier ist jetzt das Innenministerium gefragt, dass es ganz klar Maßnahmen trifft, um gegen die Polizeiübergriffe vorzugehen und um sicherzustellen, dass die Migranten jetzt in der Kälte angemessen unterkommen.
Wolfgang Büttner ist Presseverantwortlicher der Organisation Human Rights Watch. Den Bericht gibt's auf der französischen Internetseite von Human Rights Watch. Den direkten Link gibt's unter info.rabe.ch.
Rabe Info.
Seit 2,5 Jahren herrscht Krieg im Jemen. Die schiitischen Houthi-Rebellen kämpfen gegen die sunnitische Regierung. Leidtragende sind in erster Linie die über 20 Millionen EinwohnerInnen. In letzter Zeit konnte die Zahl der Cholera-Erkrankungen im Jemen zwar erfolgreich gesenkt werden, nun verbreitet sich jedoch die lebensgefährliche Infektionskrankheit Diphtherie. Eine Erkrankung, die mit einer einfachen Schutzimpfung eingedämmt werden könnte. Katrin Hiss sprach mit Sibyl Berger, Delegierte von Médecins Sans Frontières, über die medizinische Situation im Jemen.
Meistens beginnt ein Diphtherieverlauf mit Halsweh, Halsschmerzen. Das wird dann aber immer stärker. Es gibt dann Probleme beim Schlucken. Man sieht das dann auch visuell, zum Teil im Halsbereich. Aber idealerweise würde man einen Diphtherieverdacht durch ein Laborresultat bestätigen, was aber im Moment im Jemen nicht möglich ist. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, die Symptome zu interpretieren. Und wir merken dann natürlich auch, wenn die Behandlung anschlägt.
Übertragen wird die Krankheit Diphtherie ja durch Tröpfchen. Laut Ihrer Medienmitteilung gibt es im Jemen zurzeit über 300 Verdachtsfälle verteilt über das ganze Land. Wie ist denn dieser großflächige Ausbruch überhaupt möglich?
Ja, das ist so, dass es gibt, wie Sie gesagt haben, über 300 Verdachtsfälle. Wir nennen sie Verdachtsfälle, weil es uns eben nicht möglich ist, die im Labor zu testen. Wir sind aber meistens ziemlich sicher, dass es sich um Diphtherie handelt. Davon treten 70% in der Region Ib auf, das ist im Südwesten des Landes. Die restlichen 30% sind über das ganze Land verteilt und das ist, was uns Sorge bereitet, weil in diese abgelegenen Gebiete kommen wir teilweise auch nicht und das Gesundheitssystem ist nach 2,5 Jahren Krieg wirklich sehr arg angeschlagen.
Können Sie uns vielleicht genau erklären, wie es im Moment mit der medizinischen Versorgung ausschaut im Jemen?
Ja, also die ist sehr fragmentiert. Wir versuchen unser Bestes dort zu helfen, was am dringendsten nötig ist. Aber es fehlt an allem. Es fehlt an medizinischen Fachkräften. Es fehlt an humanitären Akteuren, an anderen Organisationen, die die Lücke füllen könnten, der Schäden, die der Krieg am Gesundheitswesen angerichtet hat. Und ein sehr, sehr Punkt, der auch sehr stark das Gesundheitssystem beeinträchtigt, ist die Blockade für Versorgungsgütern, die errichtet wurde. Das heißt, es betrifft auch Medikamente und Benzin. Also es ist sehr schwierig, Medikamente nach Jemen zu importieren. Und es ist auch sehr schwierig, Benzin nach Jemen zu importieren, was dazu führt, dass es für die Einwohner schwierig ist, überhaupt zu einer medizinischen Einrichtung zu gelangen.
Zum Beispiel in der Schweiz sind ja viele Kinder gegen Diphtherie geimpft. Dadurch ist die Krankheit in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf der ganzen Welt massiv zurückgegangen. Welchen Einfluss hat denn dies jetzt auf die Behandlungsmöglichkeiten heutzutage?
Dieser Diphtherie-Ausbruch in Jemen zeigt, dass denn der starke Schaden, den das Gesundheitswesen genommen hat, über diese 2,5 Jahre Krieg und auch über die Blockade der Versorgungsgüter. Das ist nämlich so, dass Jemen seit 1982 keinen Ausbruch mehr hatte an Diphtherie. Das war durchgeimpft worden. Die Krankheit war praktisch nicht mehr existent. Der letzte Verdachtsfall gab es 1992. Aber was sich hier zeigt, dieser Diphtherieausbruch, zeigt, dass Jemen durch diesen Krieg um mehrere Jahrzehnte in seiner Entwicklung zurückgeworfen wurde. Und ja, was es bräuchte, ist natürlich eine durchgehende Impfrate. Und nicht nur die Impfung der Kinder, wie die auch in der Schweiz durchgeführt werden, sondern es braucht dann auch Nachimpfungen, idealerweise alle 10 Jahre.
Sibyl Berger ist Delegierte von Médecins Sans Frontières.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's vom Rabe Info für heute. Das nächste aktuelle Info gibt's morgen wieder um 11, dann mit Trump Watch und einen Überblick über die aktuellen Ereignisse jenseits des Atlantiks. An dieser Sendung mitgewirkt hat Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich die Wilma Rall. Die wünscht einen schönen Tag. Bleibt dran, habt's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.